Es geht wieder los. Die Bundesliga ist zurück. Heute empfängt Mönchengladbach den Meister Bayer Leverkusen. Doch wie gut sind eigentlich die Meisterjäger vorbereitet? Damit willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Ich bin Caro Labes und mir zugeschaltet sind Bayern-Reporter Mario Krüschel und BVB-Experte Matthias Dersch. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ich würde diese Frage tatsächlich einfach mal direkt an euch beide weitergeben. Wie gut sind die Jäger denn vorbereitet? Und Matthias, vielleicht an dich auch die Frage, ist Dortmund überhaupt in der Position, sich Jäger in dieser Saison nennen zu dürfen?
Ja, ich wollte da gerade schon reingrätschen bei deiner Anmoderation, aber das hast du jetzt ja selber hinten raus, dann noch hast du die Kurve ja noch gekriegt. Also klar, der BVB ist natürlich immer irgendwo Jäger. Der will natürlich Titel gewinnen, das sagt er ja auch, das sagt Mori Schalin, der neue Trainer, das sagt Lars Ricken, der Geschäftsführer Sport. Aber man darf nicht vergessen, die waren letzte Saison nur Fünfter am Ende, da waren einige Teams dazwischen. Und wer den Supercup zwischen Leverkusen und Stuttgart gesehen hat, der hat zumindest mal ein Gefühl dafür bekommen, dass die Stuttgarter wahrscheinlich nicht kampflos sich da oben aus der Spitzengruppe verabschieden. Die Leipziger haben nur Olmo abgegeben, haben Xavi gehalten. Die sind also auch weiterhin, glaube ich, richtig, richtig gut. Und die Bayern, das weiß der Mario besser, haben ein paar Millionchen ausgegeben, um die Lücke zu Leverkusen zu schließen. Also mal gucken, ob der BVB dann wirklich ein Jäger ist von Leverkusen, vom Meistertitel oder ob die sich dann irgendwo hinten einreihen und froh sind, wenn sie am Ende die Champions League schaffen. Wobei das jetzt schon wieder zu negativ klang.
Also ich glaube, das bayerische Selbstverständnis sieht die Rolle als Jäger eigentlich nur ungern, aber es ist nun mal dieses Jahr so und das haben aber auch die Spieler schon jetzt in den letzten Wochen auch in der Vorbereitung gesagt, dass sie ganz klar zum Angriff blasen, dass sie zurückschlagen wollen und das merkt man ihnen auch an, finde ich. Also dieses, ja, vielleicht hat es jetzt diesen Weckruf mal einmal gebraucht. Es war ja vorletztes Jahr schon oder vorletzte Saison schon kurz davor, dass die Dortmunder sich da irgendwie fast zur Meisterschaft gewurschtelt hätten. Da gab es dann noch das Happy End für die Bayern. Das hat dann wieder so ein paar Problemchen kaschiert. Letztes Jahr war es dann eigentlich an der Zeit, dass es mal titellos zu Ende geht. Auch wenn es dann natürlich ausgerechnet das Jahr ist, in dem der titellose Harry Kane kam. Aber gut, das ist eine Story für einen anderen Tag. Nee, also sie haben sich, glaube ich, mit dieser Rolle des Jägers jetzt, ja, ich will nicht sagen angefreundet, aber sie haben sie angenommen. Und das, wie gesagt, das merkt man den Spielern an. Die haben Lust, die sind heiß und ich würde mal behaupten, wer 130 Millionen Euro ausgibt, der sollte auch bereit sein.
Dann lasst uns doch mal über beide neuen Trainer sprechen, denn beide haben ja neue Trainer. Vielleicht zuerst über den, der schon vor Amtsantritt ja irgendwie kritisiert und ein bisschen belächelt wurde. Vincent Kompany bei den Bayern, gefühlt Nummer 237 auf der Liste der Bayern, nachdem so viele abgesagt hatten. Mario, du hast ihn ja jetzt ein paar Wochen in der Vorbereitung erlebt, bei den Testspielen, beziehungsweise jetzt auch im Pokal. Was macht er für dich für einen Eindruck? Und vor allem auch, was macht er für einen Eindruck als Bayern-Trainer?
Ja, also man muss vorsichtig sein. Er wurde natürlich nicht kritisiert. Wofür soll man ihn kritisieren? Es war der Prozess, der kritisiert wurde, der belächelt wurde. Also diese, ja, schon relativ absurde und auch peinliche Trainersuche, die ja von Nagelsmann, Rangnick, dann wieder Tuchel und letztlich irgendwann dann doch Kompany. Das wirkt natürlich erstmal wie Plan G bis M oder so, aber Plan K. Aber ich finde, er macht oder er hinterlässt jetzt in den ersten Wochen wirklich einen guten Eindruck. Also er ist jemand, der sich über die Arbeit definiert, das auch von seinen Spielern einfordert. Er erwähnt auch bei jeder Gelegenheit, dass er immer zum Siegen verdammt war, ob das damals als Teenager in Anderlecht war oder noch in den halbwegs guten Zeiten beim HSV und dann natürlich bei Manchester City. So, dann hat er gelernt von Pep Guardiola, hat viel mitgenommen, ist dann wieder zurück nach Anderlecht als Spielertrainer, war dann bei Burnley, ist mit Burnley ja sehr, sehr überzeugend aufgestiegen. Und hat dann letztes Jahr erfahren, dass es ja vielleicht nicht immer nur nach den eigenen Prinzipien geht. Ja, er hat versucht, seine Idee durchzuziehen vom sehr ballbesitzorientierten Fußball, vom sehr, sehr angriffsorientierten Fußball. Das ist gründlich nach hinten losgegangen, einfach weil die Mannschaft, das muss man sagen, in der Premier League nicht konkurrenzfähig war. So, jetzt ist es so, dass er mit diesen Forderungen natürlich große Vorteile hat in München, weil eben das Spielermaterial, müssen wir nicht drüber reden, extrem viel besser ist und dieser Ansatz, den er jetzt wählt, dieses Mann-gegen-Mann-Pressing, 1-gegen-1-Pressing, den Gegner schon am gegnerischen Fünfer stören, Das kommt gut an bei der Mannschaft. Gerade ein Thomas Müller, der ist ja durchaus ein sehr intelligenter Spieler. Ihm gefällt das Pressing, da sagt er natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Ja, das taugt mir schon. Und das Feedback kommt aber auch von vielen anderen Spielern. Also die fühlen sich wohl jetzt erstmal. Das hat in der Vorbereitung gut ausgesehen. Das hat im Pokal gegen einen Zweitliga-Aufsteiger Ulm gut ausgesehen. Da war jetzt nicht viel Pressing vonnöten. Von daher vorsichtig sein, aber die ersten Eindrücke und das erste Feedback der Spieler ist durchaus sehr gut.
Dann schauen wir doch auf den BVB. Matthias, bei den Dortmundern kam eine Vereinslegende, in Anführungszeichen, wir wollen vielleicht ruhig sein, die ihr den Terzic beerbt hat, Nuri Sahin. Wie gefällt dir der BVB bisher unter ihm?
Ah, der gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich habe es ja gerade dann, es klang ja fast ein bisschen negativ, was ich da in meinem ersten Statement gesagt habe. Der Mario hat gerade das schöne Wort Weckruf benutzt. Ich glaube, das trifft auch auf den BVB zu nach der letzten Saison, die ja mit dem Champions League Finaleinzug so ein bisschen positiv überdeckt wurde, was da in der Bundesliga eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und Nuri Sahin war ja seit dem Winter schon da als Assistent von Edin Terzic, hat da schon neue Impulse reingebracht. Man hat auch im Laufe der Rückrunde gemerkt, dass zum Beispiel der Spielaufbau besser wird. Und da einfach neue Ideen vorhanden sind. Und das hat Sahin jetzt in der Vorbereitung eigentlich konsequent fortgesetzt. Was sofort auffällt bei ihm, ist sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen. Der hat auch selber schon mal gesagt, er weiß, wie der Hase läuft. Er war lange Jahre Profi, hat da vieles gesehen, auch nicht nur Positives, sondern auch mal negative, härtere Zeiten erlebt. Der hat eine hohe Glaubwürdigkeit, wenn der mit den Spielern spricht. Der ist da auch sehr direkt und geradlinig und klar in seiner Ansprache. Paris Brunner beispielsweise, das Talent, das er jetzt zu Monaco gewechselt ist, hat es jetzt zu spüren bekommen. Das tut dem BVB sehr gut, er tut dem BVB sehr gut und man muss sagen, die Bosse haben ihm auch einen Kader zusammengebaut jetzt in der Sommerpause, der sich sehen lassen kann. Die haben alle ihre Wunschspieler bekommen. Pascal Groß, für mich der Transfer des Sommers beim BVB, weil er einfach eine fehlende Komponente reinbringt und das ist Spielkultur im Mittelfeld. Den kann man immer anspielen, der weiß immer, was er damit mit dem Ball dann tun muss. Er denkt immer schon zwei Schritte weiter. Der ist 33, der hat aber, glaube ich, noch ein, zwei sehr gute Jahre im Tank. Da bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird. Ja, und Waldemar Anton in der Abwehr definitiv eine Verstärkung. Niki Süle ist eine gefühlte Neuverpflichtung mit seiner wiedergewonnenen Fitness. Gerassi, wenn er dann da ist, wird den Sturm beleben. Und ja, Maximilian Bayer ist für mich perspektivisch vielleicht sogar der beste Transfer. Der hat mich, muss ich sagen, beim DFB in der Vorbereitung zu Euro schon begeistert. Der hat bei Hoffenheim sehr gut gespielt letztes Jahr. Also da haben sich eben schon einen Kader hingestellt, mit dem man dann auch angreifen kann, die oberen Plätze, ganz klar. Und Sahin wird da sicherlich eine tragende Rolle spielen, insgesamt für den Verein, auch in der Außendarstellung. Und da muss man natürlich dann abwarten, wie läuft sportlich, wie ist er, wenn die erste Krise kommt, denn die wird irgendwann kommen, das ist ganz natürlich. Aber grundsätzlich ist das Gesamtpaket da schon sehr, sehr spannend.
Jetzt hast du die ganzen Neuzugänge ja nur gelobt. Siehst du denn irgendwo auch noch Handlungsbedarf, was Verstärkung angeht? Weil ein paar Tage sind es ja noch bis zum Deadline-Day.
Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich da nicht mehr sonderlich viel tun, wenn dann auf der Abgangsseite, da hat man noch den ein oder anderen Kandidaten, Youssoufa Moukoko, Salih Özcan beispielsweise, die den Club verlassen könnten und auch dürften, weil einfach für sie die Perspektive nicht gut ist. So ein bisschen muss man, glaube ich, auf die Außenverteidigerpositionen beim BVB schauen. Da hat man relativ wenig Kandidaten, die das gelernt haben. Man hat Riasson links wie rechts, man hat Jan Couto, den Neuzugang von Man City, der sicherlich perspektivisch auch ein Startelf-Kandidat ist. Man hat dann auf der linken Seite Rami Benzibarini, der in der ersten Saison nicht gut gespielt hat beim BVB, von dem man sich ja hofft, dass er eine Steigung macht. Vielleicht auf der linken Seite ist, wenn wir über Schwachstellen reden wollen, eine da. Das wird muss man mal schauen. Bislang hat Nuri Sahin ja dann beispielsweise auch Nico Schlotterbeck mal auf die Seite gestellt und ein bisschen gepuzzelt mit seinen drei Innenverteidigern, die er hat, die sehr flexibel sind. Da muss man auch mal abwarten. Spielen sie Dreierkette, spielen sie Viererkette? Da ist noch ein bisschen was im Schwung, aber wenn ich jetzt eine Schwachstelle benennen müsste, dann wären das aktuell noch die Außenverteidigerposition und dann vor allem die linke Seite.
Ja, wir haben es eben schon gesagt, die Bayern haben sehr viel Geld ausgegeben für Neuzugänge, aber es sind auch ein paar abgewandert. Matthijs de Ligt zum Beispiel, Nusay Masraoui sind zu Manchester United gewechselt und ausgerechnet jetzt hat sich Josip Stanisic verletzt. Jonathan Tah kommt wahrscheinlich doch nicht. Simon Rolfes meinte zwar, noch ist alles möglich, man weiß es nicht, noch sind ein paar Tage, aber was ist denn bei Bayern sozusagen noch los? Wo muss möglicherweise nachgebessert werden? Weil ja auch, ne, wir haben es gerade gesagt, eben sich auch die ein oder anderen verletzt haben, beziehungsweise nicht kommen.
Ja, also Stand jetzt passiert nichts mehr. Das hat Max Eberl dann auch am Dienstag nach dem letzten Test gegen Zürich nochmal gesagt. Das war kurz nachdem bekannt wurde, dass Stanisic eben operiert wurde. Man muss diese Verkäufe nicht zwingend verstehen, aber bei De Ligt ist nun auch mal Fakt, er hat sehr viel Geld verdient und er hat sich halt auch unter mehreren Trainern nicht immer behauptet. So, und das gehört halt auch zur Wahrheit. Ich kann da den Frust von vielen Bayern-Fans durchaus verstehen. Das war ein guter Kerl, der kam gut an. Das war dieser potenzielle nächste Leader in der Viererkette. Und ich glaube, was eher sauer aufstößt, sind die zwei, die den Platz einnehmen. Weil natürlich von Dayo Upamecano und Min Jae Kim die letzten Eindrücke nochmal bestehen, dass sie halt eben immer gut für Fehler sind. Und man wird sich erinnern an das Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, als Min Jae Kim zweimal folgenschwer gepatzt hat, als De Ligt gefehlt hat. Und das bleibt haften, ist die Frage, können sie die Fehler abstellen? Auf dem Niveau sollten sie dazu in der Lage sein, bei den Preisschildern sollten sie dazu in der Lage sein. Die Bayern werden jetzt aber nicht mehr reagieren, Stand jetzt, also Tah ist erstmal raus, weil sie dafür einen breiten Kader aufgestellt haben. Ito, Hiroki Ito, der neue vom VfB, soll voraussichtlich nach der ersten Länderspielpause langsam wieder integriert werden. Der hat sich ja den Mittelfuß gebrochen im Juli. Stanisic wird vermutlich, denke ich mal, so 8 Wochen fehlen. Auch dann sind ja relativ früh auch 2 Länderspielpausen mit wenig Champions League. Also das kann man notfalls alles kompensieren. Dann gibt's mit Conny Leimer, mit Kimmich, der ja eigentlich wieder im Mittelfeld spielen sollen, aber auch 2 potenzielle Aushilfsrechtsverteidiger, die das ja auch unter Thomas Tuchel schon mehrfach gespielt haben. Links hast du neben Alfonso Davies Rafael Guerrero. Du hast den Youngster Adam Asnu, der die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, der eigentlich ein Linksverteidiger ist, aber in den letzten 2 Testspielen auf rechts gespielt hat und auch wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ist noch natürlich sehr, sehr verspielt, ist 18 Jahre jung, aber der hat durchaus angedeutet, dass er das Potenzial hat, in dieser Saison ein paar Einsätze zu sammeln, und die Bayern halten auch hohe Stücke auf ihn. Deshalb, klar, die Verletzungen fallen erstmal ins Gewicht, aber ich denke, bei dem Auftaktprogramm ist das alles noch zu verkraften.
Okay, dann jetzt noch eure Prognose. Wo landen beide Vereine am Ende?
Matthias, du darfst anfangen. BVB ist ja angeblich kein Herausforderer.
Ja, wenn es normal läuft, dann glaube ich, landet Dortmund auf Platz 3. Wenn es gut läuft, auf Platz 2. Und wenn sie uns alle überraschen, werden sie Meister. Aber das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Da würde ich nicht drauf hin.
Ich glaube tatsächlich, ich würde unserem großartigen Kicker Meets the Zone Podcast widersprechen oder meinem Take in diesem Podcast widersprechen, wenn ich jetzt sage, Bayern wird Zweiter, Dritter. Nee, ich glaube, die schlagen zurück. Ich glaube, der Kader ist relativ spannend. Der ist nicht perfekt, aber es gibt da mit Michael Olise, Joao Palhinha durchaus echt Spieler, die begeistern können, und Harry Kane ist wieder fit. Es kommen noch ein paar Spieler zurück. Ich glaube, die sind hungrig und schlagen dieses Jahr zurück und ziehen wieder an Leverkusen vorbei.
Okay, dann bin ich sehr gespannt. Wir werden am Ende der Saison gucken, ob eure Prognosen eingetroffen sind, und sage, hört die neue Folge Kicker Meets the Zone. Da seid ihr am Start und bedanke mich.
Sowieso. Danke auch. Ciao, ciao.
Gerne, ciao.
Und hier geht's jetzt nochmal weiter mit den News des Tages für euch. Schalke 04 rüstet seinen Kader weiter auf und um und holt den 15. Neuzugang in dieser Transferperiode. Die Königsblauen verpflichten Christopher Anjwi Ajayi. Der Flügelspieler kommt ablösefrei, da sein Vertrag Ende Juni beim VfL Bochum ausgelaufen war. Der Vertrag bei Schalke für ihn läuft 2 Jahre. Verkaufsrekord für Werder Bremen, allerdings nicht etwa für einen Spieler, sondern für das neue Heimtrikot in dieser Saison. Schon das 2. Jahr in Folge bricht der Absatz des neuen Trikots Rekorde. Die Verkaufszahlen wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15% gesteigert. Alle haben also richtig Bock anscheinend auf die grüne Speckflagge der Bremer. Schon vergangenes Jahr war das Heimjersey zum meistverkauften Trikot des Jahrzehnts bei Werder geworden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Das war's mit Kicker Daily für heute und für diese Woche. Viel Spaß beim Bundesliga-Auftakt heute Abend beziehungsweise am ganzen ersten Spieltag jetzt am Wochenende, und bis bald. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.
Freunde, wusstet ihr, dass Bayern-Neuzugang Michael Olise auf einer ungemähten Blumenwiese entdeckt wurde? Oder habt ihr gehört, dass Felix Magath den VfB Stuttgart in Gefahr sieht? All das wäre für euch nichts Neues, wenn ihr Kicker Plus lesen würdet. Und bevor ihr euch jetzt denkt, oh nee, das gebe ich direkt weiter, würde ich an eurer Stelle nicht machen. Denn wenn ihr Bock auf noch mehr Tiefe, exklusive Interviews und noch mehr Hintergründe ohne Clickbait habt, seid ihr bei Kicker Plus genau richtig. Hier gibt's History-Texte für die Nostalgiker, Daten und Statistiken für die Nerds und Analysen zu deinem Lieblingsverein. Und Freunde, das Beste ist, in Kicker Plus enthalten sind die digitale Montags- und Donnerstagsausgabe des Klassikers, dem Kicker-Magazin. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze erstmal testen für einen schlanken Einer. 99 Cent kostet der Probemonat, findet ihr ganz easy in der App und auf kicker.de. Lasst euch überzeugen von Kicker Plus.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.